Ich darf wieder mit einem Gebet beginnen. Herr Jesus, ich glaube an deine Gegenwart in der Eucharistie, an dieses geheimnisvolle Opfer, das die Erlösung der Welt Tag für Tag an allen Orten der Erde erneuert. Ich glaube an die Gegenwart deines für uns hingegebenen Leibes, deines zu unserem Heil vergossenen Blutes. Ich glaube an die Kraft der Auferstehung, die aus der Eucharistie ein Geheimnis der Freude und des sieghaften Lebens macht. Ich glaube an das Wirken des Heiligen Geistes, der Brot und Wein verwandelt, um auch uns zu verwandeln und dir zu weihen. Ich glaube an deine dauernde Gegenwart, an dein eucharistisches Leben inmitten unserer christlichen Gemeinschaften, denn du willst in uns und in ihnen deine göttliche Liebe verbreiten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb Gemeinde, ich darf Sie wieder herzlich grüßen heute an unserem letzten Exerzitientag im Bergkloster Bestwig im Sauerland, tief verschneit und doch voller Leben. Wir bitten den Herrn, dass er uns wieder im Heiligen Geist führt und erkennen lässt, um was es geht in unserem Leben. Denn all das, was wir über Gott hören und über Jesus lesen in der Heiligen Schrift, das hat ja alles mit unserem Leben zu tun. Wir haben heute Morgen wieder die Heilige Messe gefeiert und durften dabei erfahren, dass auch hier das Wort "Wer glaubt, ist nie allein" in besonderer Weise zutrifft. Wo Eucharistie gefeiert wird, da ist Gemeinschaft. Und da verbinden sich Himmel und Erde und alle Glaubenden auf der ganzen Erde. Himmel und Erde. Jesus Christus ist ja selber Himmel und Erde in einer Person. Gott und Mensch in einer Person. Und wenn wir das Gloria singen in der Heiligen Messe oder nach der Präfation das Sanctus, dann dürfen wir immer dabei denken, dass diese Gesänge dem Himmel abgelauscht sind. Das Gloria wurde von den Engeln gesungen auf den Feldern von Bethlehem und das Sanctus hat Jesaja in seiner großen Gottesvision gehört aus dem Munde der Engel. Die himmlische Liturgie kommt auf die Erde herunter und wir feiern mit Himmel und Erde zusammen. Als eine große Gemeinschaft feiern wir den dreifaltigen Gott. Darum geht es. Deswegen knüpfe ich wieder an das Evangelium von heute. Wir haben das ja aus dem Markus-Evangelium gehört von der Brotvermehrung. Jetzt hören wir mal aus dem Johannes-Evangelium. Das ganze sechste Kapitel handelt von Eucharistie. Der Aufhänger ist die Brotvermehrung. Aber Jesus nimmt diese Brotvermehrung zum Anlass, um den ihm zugeströmten Volk, das ihm bis nach Kapernaum gefolgt ist, nochmal eine Lektion zu erteilen und ihnen zu sagen, worum es wirklich geht, was seine wahre Botschaft ist. Es geht nicht um das Brot für den Leib. Es geht um das Brot, das wirklich den Menschen ernährt. Ich lese nur in Auszügen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf, Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Horeb-Familie, das sind wichtige Worte aus dem Munde Jesu. Jesus ist nicht ein Populist, der Menschen für sich und für sich gewinnen will. Er will keinen Personenkult aus sich machen. Er ist kein Donald Trump, der Massen mobilisieren will mit irgendwelchen Versprechungen, sondern er gibt sich hin und er steht für die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit nicht angenommen wird, dann wird sie nicht verniedlicht und nicht verwässert. Ein Populist würde das nämlich so machen, wenn die Leute jetzt alle weglaufen, nachdem er also eine so deutliche, definitive Predigt gehalten hat, und sie laufen alle weg, ein Populist ruft hinterher, kommt nochmal alle zurück, ich hab's ja gar nicht so gemeint. Und dann würde er irgendeine seichte Version von seinen Worten noch einmal den Leuten bieten, bis sie dann endlich nicken und applaudieren. Es geht in der Kirche nicht um den Applaus der Menschen. Es geht auch nicht um Massengewinnung. Es geht um die Wahrheit. Und es geht um das Leben, um das ewige Leben. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Nicht um Menschen für sich und seine Person zu gewinnen. Wir lesen ja immer im Evangelium, wenn die Menschen versuchten, aus ihm einen Personenkult zu machen, zog er sich immer zurück. An einsame Orte, auf einen einsamen Berg. Einmal heißt es sogar nach der Brotvermehrung, sie wollten ihn zum König machen. Das wäre natürlich eine wunderbare Sache gewesen, einen solchen Mann, der ihnen das Leben so erleichtert, dass sie nicht mehr arbeiten bräuchten, sondern immer nur das Brot von ihm bezögen. Darum geht es doch nicht. Jesus knüpft an das Sichtbare an und verkündet das Eigentliche. Ein österreichischer Philosoph, Ferdinand Ebner, der hat es einmal so gesagt, das Leben ist nur ein Lebensmittel. Das irdische Leben ist nicht das Eigentliche, sondern das Mittel zum Eigentlichen. Hier sollen wir sozusagen den Hunger in uns verspüren. Wir dürfen auch schon so eine Art Vorverkostung haben im Geheimnis der Eucharistie, aber das Eigentliche steht noch aus. Dieses Thema Eucharistie hat auch unseren verehrten Papst Johannes Paul II., der inzwischen ja auch zu den Heiligen gerechnet und verehrt wird, dazu bewegt, die Enzyklika Ecclesia de Eucharistia im Jahre 2003 zu verfassen und uns zu schenken. Seine große Verehrung der Eucharistie kam immer wieder zum Ausdruck, auch dadurch, dass er an jedem Gründonnerstag allen Priestern der ganzen Welt einen Brief geschrieben hat über die Eucharistie. Davon hat er gelebt, davon leben auch wir. Daraus baut sich die Kirche auf, Ecclesia de Eucharistia. Das ist genau das wahre Lebensmittel, das uns geschenkt wird schon auf dieser Erde. Kirche lebt aus der Eucharistie. Das ist nicht irgendeine fromme Betrachtungsweise, sondern der Kern des Geheimnisses der Kirche. Das bedeutet, die Kirche kann nur verstehen, wer Zugang zur Eucharistie hat. Die Kirche ist kein Verein, wie das oft heute so hingestellt wird, sondern sie ist etwas ganz Organisches, Lebendiges, genährt aus dem Leben Christi selber, von dem wir heute Morgen gehört haben. Er ist der gute Hirte, der sein Leben hingibt. Aus ihm leben wir. Und das geschieht eben gerade dadurch, dass er sich auf diese Weise, und ich möchte sagen, das ist eine Art Genialität Gottes, auf diese Weise so vervielfältigt und vergegenwärtigt hat, dass wir an allen Orten der Welt ihm leibhaftig begegnen, ja sogar ihn leibhaft in unser Leben aufnehmen können oder umgekehrt, er nimmt uns in sein Leben mit hinein. Das kann an allen Orten geschehen. Das, was ich im historisch kleinen, engen Rahmen in einer kurzen Zeitspanne von 33 Jahren abgespielt hat, das alles ist auf einmal gegenwärtig in diesem Brot des Lebens, in dieser wunderbaren Feier, an der wir jederzeit teilnehmen können. Jederzeit. Wir sind sozusagen in der Eucharistie dem Raum und der Zeit enthoben. Deswegen hat Jesus es auch im Gehorsam hingenommen, obwohl er als Erlöser der ganzen Welt aufgetreten ist, und zwar für alle Zeiten, dass er sich so begrenzt hat in seiner Menschwerdung einengen lassen auf 33 Jahre an einem unbedeutenden Ort irgendwo in Palästina. Und jetzt ist er überall gegenwärtig. Im Jahre 304 nach Christus, da wurde, das war während der diokletianischen Christenverfolgung, da wurde eine Gemeinde von 49 Christen in dem kleinen Städtchen Abitene im heutigen Tunesien, also in Nordafrika, beim Gottesdienst ertappt. Und alle 49 Teilnehmer der Eucharistie wurden nach Karthago verschleppt und dem Richter vorgeführt. Der Richter fragte die Anwesenden: Warum habt ihr das Verbot des Kaisers übertreten und habt euch zum Gottesdienst versammelt? Da gab der Älteste der Gemeinde die Antwort: Quoniam sine Dominico non possumus. Weil wir ohne das Herrenmahl nicht leben können. Überlegen Sie einmal, diese Antwort, die möchte ich heute auch gerne hören. Quoniam sine Dominico non possumus. Ich habe das aus keinem Mund eines Bischofs in diesen Tagen gehört, als die Kirchen geschlossen wurden. Quoniam sine Dominico, ohne das Herrenmahl, können wir nicht sein. Das ist das wahre Brot des Lebens. Damals sind diese 49 Leute dafür in den Tod gegangen. Für die Eucharistie. Wer tut das heute noch? Ich habe sogar erlebt in der Zeit, als die Kirchen über Ostern geschlossen waren, dass kleine Gemeinschaften sich trotz des Verbotes ihrer Kirchenoberen in ihren Katakomben versammelt haben und mit mutigen Priestern die Heilige Messe gefeiert haben. Das hat es in der ganzen Geschichte der Kirche noch nie gegeben, in 2000 Jahren, dass die Christen vor ihren eigenen Obrigkeiten in die Katakomben gehen mussten und die eigenen Kirchenführer die Kirchen verrammelt haben. Das hat es in 2000 Jahren Geschichte der Kirche nie gegeben. Dieses Wort Quoniam sine Dominico non possumus, das muss uns ins Herz hineingeschrieben werden. Das muss unser Lebensvollzug werden. Wir müssen spüren, ohne die Eucharistie können wir nicht sein. Ich habe den Eindruck, dass die Eucharistie zu einem bloßen Funktionalismus geworden ist, zu einer Art gruppendynamischem Ereignis, wo man sagt, da fühlen wir uns als Gemeinschaft, und wenn wir uns gut verstehen, warum sollen wir dann nicht auch Eucharistie miteinander feiern, ob wir nun evangelisch oder katholisch, vielleicht sogar muslimisch sind, wir verstehen uns doch, warum sollen wir nicht das gemeinsame Mahl feiern? Man redet dann eben nur noch von Mahl. Das ist ein gruppendynamisches Ereignis. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht um diese enge Einheit und Verbindung. Der Papst Benedikt sprach ja von der biologischen Verbindung, die wir mit Christus haben. Wir sind ein Teil von ihm. Und das wird in der Eucharistie in besonderer Weise genährt und hergestellt. Eucharistie ist unter den Sakramenten ein ganz besonderes Sakrament. Alle Sakramente, natürlich auch Eucharistie inbegriffen, dienen der Heilung des Menschen, der sich von Gott getrennt hatte. Alle. Angefangen von der Taufe, die Implantation darstellt in den Leib Christi. Da werden wir zum ersten Mal mit ihm vereint. Die engere Kommunio wird genährt durch die Eucharistie, sodass wir immer mehr mit ihm vereint werden, obwohl wir immer noch heilungsbedürftig sind, sodass die Eucharistie hier auf der Erde auch die Funktion eines Medikamentes hat, also eines Heilmittels. Und dann gibt es auch das Sakrament der Versöhnung mit Gott, sodass wir wieder Eucharistie fähig werden. Das alles dient der Heilung bis zum letzten Sakrament der Krankensalbung, wo der Mensch dann für den Himmel bereitet wird, um dann hinüberschreiten zu können in die volle Gemeinschaft mit Gott. Aber bei der Eucharistie ist etwas Besonderes. Die Eucharistie ist nicht nur für diese Erde. Sie ist auch schon Vorwegnahme des Himmels. Sodass wir vielleicht erstaunt sein werden, wenn wir eines Tages im Himmel sein werden und feststellen, genau das, was wir hier auf der Erde schon im Glauben empfangen durften, werden wir dann in der vollen Sichtbarkeit und Gewissheit im Schauen erleben. Ich stelle mir das manchmal so vor. Im Evangelium wird ja immer in den Gleichnissen von dem Bräutigam berichtet, der zur Hochzeit einlädt. Und da kommt ja eigentlich eine Braut, wird da gar nicht eigens erwähnt. In den Gleichnissen wird immer vom Bräutigam geredet, der einlädt zur Hochzeit. Und es wird ja auch uns vorausgesagt, dass wir im Himmel einmal am himmlischen Hochzeitsmahl teilnehmen werden. Jetzt stelle ich mir das ungefähr so ganz naiv vor. Wir werden uns im Himmel einmal in einem großen Raum versammeln und finden uns dort wieder zusammen. Und nun erwarten wir natürlich das himmlische Hochzeitsmahl. Tatsächlich, der Bräutigam betritt den Raum. Jesus, wir haben ihn doch immer ersehnt, wir haben ihn hier auf der Erde schon geliebt, wir suchten doch die Vereinigung mit ihm. Jetzt kommt Jesus und jetzt fragen wir, wo ist die Braut? Und Jesus stellt sich vor die versammelte Himmelsgemeinschaft und sagt, liebe Himmelsgemeinschaft, ich darf euch jetzt meine Braut vorstellen. Meine Braut, das seid ihr. Und das himmlische Hochzeitsmahl besteht darin, dass er selber sich mit uns so vereinigt, dass er ein Teil von uns und wir ein Teil von ihm sein werden. Wir in ihm und er in uns. Das heißt, was wir hier eucharistisch feiern, ist genau die Vorwegnahme dessen, sodass wir erleben, dass tatsächlich Eucharistie etwas mit Hochzeit zu tun hat. Eucharistie ist gewissermaßen das engste, komprimierteste Erlebnis einer Bundestheologie, einer Bundesverheißung, die Gott uns gibt, dass er, der Bräutigam, sich unverbrüchlich verbinden will und unzertrennlich mit uns vereinigen will in dem, was wir Vereinigung auf Lateinisch Communio, Kommunion nennen. Er wird mit uns eins. Das ist wirklich die Vorwegnahme. Wir werden im Himmel einmal begreifen, dass wir auf der Erde schon im Himmel waren und haben es gar nicht gewusst. Ich erinnere mich an eine Episode, die ich einmal in der Schweiz erlebte. Ich war im Urlaub und besuchte dort ein Kloster. Und dort in der Klosterkirche war in der Krypta vom Morgens bis zum Abend das Allerheiligste ausgesetzt, also die Eucharistie in der Monstranz. Ich kniete da ganz alleine in der Stille. Auf einmal hörte ich schwere Schritte die Treppe herunterkommen. Und als ich hinschaute, war ein Soldat in Manöveruniform. Der hatte da in der Nähe mit seiner Kompanie ein Manöver und hatte das Kloster da entdeckt und ist neugierig da hinuntergestapft in die Krypta und stand da vor dem Altar, konnte mit dem, was da auf dem Altar ausgestellt war, überhaupt nichts anfangen, lief da rum, schaute sich das von allen Seiten an und stapfte mit schweren Schritten wieder hinaus. Da dachte ich mir, der Mann hat gar nicht gemerkt, dass er im Himmel war. Hat er gar nicht gemerkt. Wo Jesus ist, da ist der Himmel. Und er hat es nicht gemerkt. Sehen Sie, so blind sind wir. Und wir merken es auch oft nicht, wenn wir die Kommunion empfangen, weil wir oft viel zu sehr mit weltlichen Maßstäben an diese Dinge herangehen, die so heilig, so kostbar, so wunderbar sind. Da sollte man sich mal Maß nehmen an den großen eucharistischen Heiligen, die nur von Eucharistie gelebt haben. Die gab es ja auch. Der Bruder Klaus von Flüe zum Beispiel. Und diese Geschichte, die ich eben erzählt habe, hat sich genau 1000 Meter neben dem Ort abgespielt, wo Bruder Klaus in seiner Zelle war. Der nur von der Eucharistie gelebt hat. Und der einfach sozusagen ein eucharistischer Heiliger sein sollte, der durch sein Leben dokumentieren sollte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Denn das ist ja nur ein Lebensmittel. Das eigentliche Leben gibt Jesus uns selber in der Eucharistie. Das war ihm so wichtig, dass er da keinen Kompromiss eingegangen ist mit den Leuten, die weggelaufen sind. Keinen Kompromiss. Und wenn heute die zur Interkommunion eingeladen wird, dass man also als Katholik bei den Evangelischen zum Abendmahl, als Evangelischer bei den Katholiken zur Eucharistie gehen kann, ja, also da kann jeder kommen. Die Begründung, die da gegeben wird, heißt immer, Jesus lädt doch alle ein. Natürlich, zur Brotvermehrung hat er sie alle eingeladen. 5000 Männer, haben wir heute gehört, wurden alle satt. Jesus hat sie alle eingeladen. Aber zum Abendmahl, zur Eucharistie, hat er nur die geladen, die an ihn glaubten. Da macht Jesus einen ganz großen Unterschied zwischen einem Gemeinschaftsmahl und einem gruppendynamischen Ereignis und dieser sakramentalen Gegenwart, die Jesus den Jüngern zumutet, die nicht einmal begriffen haben, um was es ging. Papst Johannes Paul II. Hat einmal in einem Brief am Gründonnerstag zu den Priestern geschrieben, haben die Apostel, die beim letzten Abendmahl teilnahmen, den Sinn der Worte aus dem Mund Christi verstanden? Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, und nehmet hin und trinket, das ist mein Blut für euch vergossen. Und dann kommt der Papst zu dem Ergebnis, erst am Ende der heiligen österlichen Tage, als das Pascha-Mysterium inklusive Auferstehung abgeschlossen war, da ging ihnen ein Licht auf und im Licht des Heiligen Geistes am Pfingsten haben sie erst richtig begriffen, was da geschehen war. So geht es uns doch auch oft. Wir begreifen wenig. Aber die Jünger haben wenigstens eines getan, was Petrus auch schon sagte. Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Sie haben geglaubt. Auch wenn Petrus ein schwacher Jünger war, mit vielen Fehlern und sogar Jesus noch verleugnet hat daraufhin. Aber er hat geglaubt und er hat sich dem Herrn doch wieder zugewandt, weil er wusste, hier ist die Quelle des Lebens, die Jesus und kein anderer anbietet. Also wie gesagt, die Einsetzung im Abendmahlsaal war eine gewisse Vorwegnahme kommender Ereignisse, denn wie konnten die Jünger begreifen, wenn Jesus sagt, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen, wo sie noch gar nicht erlebt hatten, dass er, der Gekreuzigte, das kam ja erst am nächsten Tag, am Karfreitag, dass er, der Gekreuzigte, wirklich seine Passion als eine aktive Hingabe vollzogen hat. Die Passion am Kreuz war keine bloße Passivität, sie war Aktivität. Der eigentlich Handelnde war er, der sein Leben hingegeben hat. Das hat er übrigens auch in seiner Rede im 10. Kapitel bei Johannes, wo er sich als den guten Hirten offenbart, der sein Leben hingibt für die Schafe, hat er das ausdrücklich noch einmal gesagt, niemand entreißt es mir. Ich gebe es aus freien Stücken hin. Ich habe die Macht, mein Leben zu geben und auch wieder zu nehmen. Das heißt, der eigentlich Handelnde bei der Kreuzigung war weder Pilatus noch der Hohe Rat. Der eigentlich Handelnde war Christus. Er gibt aktiv sein Leben hin. Und wissen Sie, was eucharistisches Leben bedeutet? Das bedeutet für uns zum Beispiel auch, dass wir das Leiden, das Gott uns zumutet, ob es eine Krankheit ist oder ein seelisches Leiden, dass wir das nicht einfach passiv hinnehmen, sondern daraus einen Akt der Hingabe machen, wie er es getan hat, dann wird es unglaublich segenshaft, dass es eucharistisches Leben nicht einfach passiv etwas erleiden und dann bitter werden und murrig werden und warten, bis es vorbei ist, bis doch endlich wieder die besseren Zeiten kommen, sondern diese Gelegenheit benutzen, um daraus ein Aktivum zu machen. Ich leide nicht nur die Krankheit, ich gebe mich hin. Es hat Heilige gegeben oder Menschen gegeben, die das in einer Weise vollzogen haben. Ich denke zum Beispiel auch an das Sterben von Johannes Paul II. Er hat sein Sterben, wenn man das so sagen darf, wie eine Eucharistie zelebriert, vor aller Augen. Und ich habe einmal eine Biografie von Johannes Paul II. Gelesen. Da wurde berichtet, dass er, als er ein Jugendlicher war, Student oder Schüler, einen geistlichen Begleiter hatte, der war kein Priester, war ein Laie, der durch eine schwere Krebskrankheit heimgesucht, dann auch gestorben ist und es abgelehnt hat, schmerzstillende Mittel zu nehmen, um das Leiden als aktive Hingabe durchzuleiden bis zum Ende. Das hat den Jungen Karol Wojtyła so beeindruckt, dass er das sozusagen auch zu seinem Lebensprogramm gemacht hat. Und genauso ist er gestorben. Er hat sein Leiden zelebriert. Als eine eucharistische Hingabe. Ich las kürzlich einmal bei Adrienne von Speyer, die geistliche Gefährtin von Hans-Urs von Balthasar, dem großen Schweizer Theologen des vorigen Jahrhunderts. Adrienne von Speyer war zwar Ärztin, aber sie war auch sehr viel krank. Sie litt auch unter den Stigmata, die sie hatte. Und eines Tages verschrieb ihr der Arzt, weil sie so unausstehliche Schmerzen hatte, ein schmerzstillendes Opiat. Sie hatte es zwar aus der Apotheke mitgenommen, aber sie hat es dann doch nicht eingenommen und sagte zu ihrem geistlichen Begleiter, Urs von Balthasar, wenn ich das nehmen würde, das wäre unfair, dann würde ich nämlich die Kirche berauben um die Hingabe, die gerade jetzt von mir gefordert ist. Das ist etwas Unglaubliches, aber das zeigt, wir sind eigentlich immer eingeladen, ein eucharistisches Leben zu führen, indem wir aus dem, was wir eigentlich nur als eine Zumutung betrachten, ein Aktivum machen, so wie Jesus es für uns getan hat. Also wie gesagt, im Abendmahlsaal hat er nicht einfach Worte gemacht, sondern seine Worte waren immer Kommentar zu dem, was er im Lebensvollzug verwirklicht hat. Er hat sein Leib wirklich hingegeben und nicht nur einfach so symbolisch in dem Brot. Er hat sein Blut wirklich vergossen und nicht einfach nur symbolisch mit Worten, sondern am Kreuze hängend vollzog sich die Eucharistie und die ist sozusagen in all dem gegenwärtig, was wir jeden Tag am Altare feiern dürfen. Das muss man immer wieder einmal sich ins Herz fallen lassen, um dieser unfassbaren Liebe Gottes zu begegnen, die uns eigentlich wahnsinnig erscheint. Und vor allem, man muss dann einfach hinzufügen, Mensch, bedenke deine Würde, dass Gott das für dich getan hat. Wir sind uns eigentlich unseres Wertes, Würde ist ja ein anderes Wort für Wert, unserer Werthaftigkeit vor Gott überhaupt nicht bewusst. Wir werden erst im Himmel erleben, wer wir wirklich waren und was Gott für uns getan hat. Also das ganze Leben Christi war in dieser Weise eucharistisch zu verstehen. Von der Geburt in Bethlehem angefangen bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz war es ein Leben der Hingabe für uns Menschen. Deswegen wird ja im Hebräerbrief genau auf diesen Gedanken Bezug genommen, wenn es da heißt, Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. Da sagte ich, ja, ich komme. So steht es über mich geschrieben, um deinen Willen zu tun, o Gott. Er hat seinen Leib benutzt, nicht einfach für sich, sondern für andere. Nehmet hin, gut sein wie Brot. So hat es Adam Schmielowski, der Penner-Heilige, genannt. Und Jesus war selber dieses Brot, das sich hat zerteilen lassen. Somit ist also das Geheimnis der heiligen drei Tage, also Karfreitag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern, ist gesammelt und konzentriert in der Eucharistie. Aber nicht nur das, sondern auch das ganze Leben Jesu wird in der Eucharistie gegenwärtig. Und wir erleben gewissermaßen so etwas, was ich ja schon andeutete, wie eine Gleichzeitigkeit. Das heißt, wer die Eucharistie lebendig mitfeiert, ist gleichzeitig mit Jesus im Abendmahlsaal. Ich erinnere mich an einen Kommunionjahrgang, den ich einmal vorbereitet habe auf die erste heilige Kommunion in Fulda. Da haben die Kinder sich ein Andenkenbild mit der Computertechnik, geht das ja heute alles, so gestaltet. Sie haben das Bild von Leonardo da Vinci vom Abendmahl, haben sie im Computer bearbeitet, dass zwischen den Jüngern die Köpfe der Erstkommunikanten auftauchten. Das heißt, sie sitzen mit den Jüngern, mit Christus am Abendmahlstisch und sind gleichzeitig mit ihm. Ich fand diesen Gedanken gut. Ob den Kindern das bewusst war, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich so. Wer Christus in der Eucharistie empfängt, der sitzt auch mit ihm in Emmaus am Tisch und Jesus offenbart sich ihnen, indem er ihnen die Schrift erschließt und sich ihnen schenkt im Brot. Und es heißt ja in der Emmaus-Geschichte, dann verschwand er vor ihren Augen, aber das Brot, das ist geblieben. Bis heute. Er ist unseren Augen entschwunden, aber das Brot, das ist geblieben. Bis heute. Und wenn wir die Eucharistie feiern, sind wir gleichzeitig mit ihm auch, wie Maria, Johannes, Maria Magdalena, unter dem Kreuz. Dann stehen wir unter dem Kreuz und dürfen mit ihm eins sein, der für uns sein Leben hingegeben hat. Denn das wird in der Eucharistie ganz lebendig. Der Priester der Kirche garantiert gewissermaßen in seiner Person diese Gleichzeitigkeit in seinem sakramentalen Sein. Ich muss das immer wieder betonen. Priester sein ist ein sakramentales Sein, kein funktionales Sein. Der Priester repräsentiert wirklich den Herrn. Er wird in ihm gegenwärtig. Und das ist eine sakramentale Wirklichkeit. Christus wird im Priester offenbar, wirkt durch den Priester, handelt durch ihn, spricht durch ihn. Deswegen ist das priesterliche Amt nicht durch eine andere Funktion zu ersetzen. Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Frauenpriestertum eingehen, aber es ist wirklich so, Christus ist nicht nur als Mensch, sondern in der Konkretisierung als Mann auf die Welt gekommen, denn er ist der lebendige Sohn Gottes. Und deswegen wird er auch durch Männer, und das ist kein Privileg, repräsentiert. Das hat nichts mit Macht, mit Privileg oder mit Karriere etwas zu tun, gar nichts. Jesus hat es ja den Jüngern gezeigt, klein werden. Und der Kleinste von allen ist er geworden. Wer von euch eine wichtige Position einnehmen will in der Kirche, der muss der Unterste werden, sagt er. Wenn das doch unsere Kirchenführer und wir Priester so verstehen würden. Brot sein, das sich zerteilen lässt, dann ist man wirklich nur noch so ein Stück Hingabe und Opfer, das nicht mehr über sich selbst verfügt, sondern über sich selbst verfügen lässt. Das heißt, man ist als Priester immer im Dienst, immer. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt was anderes tun oder so. Nein, oder kannte manche Priester, die sagten, im Urlaub, da bin ich Privatmann. Also im Urlaub ziehe ich meinen Kragen aus und hängen an den Haken, dann will ich mal ganz privat sein. Da will ich auch keine Messe feiern, da bin ich nur noch privat und will mich erholen. Priester ist immer Priester. Ich erinnere mich an einen sehr spirituellen Priester, der mir mal in Berlin begegnet ist, der uns einen Einkehrtag hielt, als ich noch Gefängnisseelsorger war. Und er sagte unter anderem einmal in einem Vortrag, wenn ein Priester Urlaub macht, dann tut er auf entspannte Weise immer dasselbe, was er sonst auch tut. Auf entspannte Weise. Er bleibt immer Priester. Tag und Nacht. Tu es sacerdos in aeternum. Das ist natürlich auf Christus zuerst gemeint, denn alles Priestertum ist Anteilhabe an dem Priestertum, das nur Christus in voller Verwirklichung dargestellt hat. Alles andere ist nur ein Mandat, das er uns gibt für eine gewisse Zeit, damit wir hier auf der Erde am Aufbau des Reiches mitwirken, in aller Bescheidenheit. Die Kirche lebt also vom Priestertum des eucharistischen Christus. Von ihm wird sie ernährt, von ihm wird sie erleuchtet. Jede Eucharistie ist ein neues Emmaus. Da gehen uns die Augen auf wie den Jüngern. Und diese Erfahrung, die sollten wir immer wieder auch machen, dass uns darin die Augen aufgehen und der Herr uns erkennen lässt, dass er mitten unter uns ist. Die heilige Therese von Avila hat uns noch einen Tipp gegeben. Sie ist ja die große Mystikerin des 16. Jahrhunderts in Spanien gewesen, in einer Zeit, die durch die Reformation erschüttert worden ist. Sie sagt einmal, wenn ihr nicht kommuniziert und wenn ihr nicht an der heiligen Messe teilnehmt, dann könnt ihr zumindest geistlich kommunizieren. Diese Übung bringt reiche Früchte. So prägt sich in euch stark die Liebe unseres Herrn ein. Zitat Ende. Das heißt also, die geistliche Kommunion ist eine große, große Hilfe für Menschen, die nicht leiblich kommunizieren können. Wissen Sie, wer die geistliche Kommunion erfunden hat? Das war ein Heide. Das war ein römischer Heide, der war Soldat und Hauptmann in Kapernaum. Und er ging zu Jesus, weil sein Knecht krank war, und bat Jesus, er möge seinen Knecht gesund machen. Und Jesus, der immer ansprechbar war und der nicht einfach sagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe mein Programm, sondern er lässt sich immer sofort auf die Menschen ein. So sollten wir Priester auch sein. Er ändert sofort sein Programm und sagt, ich komme. Das sagt der Hauptmann in aller Bescheidenheit. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Du kannst von hier aus ein Wort sprechen und dort wird mein Knecht gesund. Das heißt, du brauchst gar nicht leiblich erscheinen. Ich traue deinem Wort zu, dass es seine Wirksamkeit entfaltet, weil du in dem Wort gegenwärtig bist. Das ist die geistliche Kommunion. Ein Heide hat uns sie gelehrt. Jesus braucht gar nicht leiblich erscheinen. Wir können uns mit ihm geistigerweise vereinen. Wissen Sie, wer auch ein großer Heiliger der geistlichen Kommunion war? Der, den ich eben schon erwähnt habe, Bruder Klaus von Flüe. Denn zu seiner Zeit war es nicht üblich, jeden Tag zur Kommunion zu gehen. Und es war nur an Sonntagen oder an Festtagen war es üblich, dass man, wenn man vorher gebeichtet hatte, dann auch die heilige Kommunion empfangen hat. Bruder Klaus hat jeden Tag die Eucharistiefeier mitgefeiert, später von seiner Klause aus in der Kapelle, die man ihm angebaut hat, jeden Tag mitgefeiert, aber er ging nicht jeden Tag zur Kommunion. Er hat aber seinem Seelsorger gesagt, ich verbinde mich, wenn der Priester den Leib Christi empfängt, geistigerweise mit dem Priester, und dann erfahre ich eine solche, auch körperliche Stärkung, dass ich davon leben kann. Er hat es also physisch gespürt, dass die geistliche Kommunion etwas bewirkt und ihn gestärkt und ernährt hat, physisch gespürt. Das wird heute bei uns gar nicht mehr ernst genommen, sondern heute muss alles und soll alles zur Kommunion eilen. Von geistlicher Kommunion wird nicht mehr gesprochen. Es gibt heute wirklich Situationen, wo Menschen aus bestimmten Gründen eigentlich nicht zur Kommunion gehen sollten. Wenn sie zum Beispiel in einem unauflöslichen in einer unauflöslichen Situation sind, dass sie vielleicht wieder verheiratet, geschieden, wieder verheiratet sind oder so. Da wird ja gesagt, eigentlich kannst du, weil ja die Eucharistie ein bräutliches Geheimnis ist, das genau das symbolisieren soll, was die unauflösliche Ehe darstellt, kannst du nicht einfach etwas tun, was dem entgegensteht. Aber du kannst geistlich kommunizieren. Und ich kann Ihnen eines sagen, die geistliche Kommunion, das körperliche Wegbleiben vom leiblichen Empfang Christi, kann ein größerer Ausdruck von Ehrfurcht dem eucharistischen Herrn gegenüber sein, als wenn ich jeden Tag belanglos den Leib des Herrn in mich aufnehme, aber sonst bei mir nichts passiert und im Glauben schon mal gar nichts und die Liebe auch kein Stück mehr angespornt wird. Das einfach so belanglose zur Kommunion gehen, das kann mit der Zeit eine solche seelenlose Routine werden, dass es geraten ist, öfters einmal zurückzubleiben, um sich wieder in sich den Hunger und die Sehnsucht nach Christus zu nähren und ihm zu sagen, Herr, ich möchte dich wirklich empfangen. Ich habe großen Hunger nach dir. Stille doch diesen Hunger. Du hast die Möglichkeit. Und dann aus diesem ehrfürchtigen Zurückbleiben kommt ein ganz, ganz großer Segen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in einem Gottesdienst 100 Leute sind, die zur Kommunion gehen. Und ein einziger, der 101. bleibt zurück aus Ehrfurcht, weil er sich nicht wagt, ihn zu empfangen, aber dem Herrn sagt, sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Ich kann mir vorstellen, dass bei den 100 Leuten, die zur Kommunion gehen, gar nichts passiert. Aber bei dem geschieht etwas. Da wirkt der Herr, weil er auf die Herzensgesinnung dieses Menschen schaut. Also wie gesagt, die geistliche Kommunion kann eine ganz große Erfahrung von Glauben und Liebe und Nähe vom Herrn sein. Ein großes Geschenk. Wir müssen es nur wieder entdecken. Hier mache ich einfach mal wieder eine Zäsur, aber wir spüren, gerade in diesem Sakrament gilt, wer glaubt, ist nie allein. Er hat den Herrn nicht nur bei sich, in sich, und er ist verbunden mit all den Gliedern des Leibes Christi, die mit dem Herrn in ähnlicher Weise vereint sind. Wer glaubt, ist nie allein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.